Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schön, dass ihr dabei seid. Ich stelle euch inspirierende Menschen vor, die mit Mut, Offenheit und Kreativität unser Staatswesen transformieren. Ganz nach dem Motto: Wir sind der Staat. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Start, der Podcast für moderne Verwaltung, Transformation und Menschen, die den Staat bewegen. Und heute sprechen wir über echten Wandel in der öffentlichen Verwaltung, und zwar in einer Bundesoberbehörde mit rund 2.800 Mitarbeitenden, der BaFin, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die BaFin hat in den letzten 5 Jahren grundlegende Veränderungen mitgemacht. Und wie ihr das gelungen ist, darüber spreche ich heute mit unserem Gast, auf den ich mich sehr freue. Gestartet hat sie als Referentin bei der BaFin und heute ist sie Exekutivdirektorin für die innere Verwaltung und verantwortet die Bereiche Personal, Haushalt, Organisationsentwicklung und IT. Herzlich willkommen, Silke Dettmeier. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, Frau Bosch. Ich freue mich, dass ich da bin.
Ich freue mich ebenfalls, weil gerade der Finanzbereich interessiert mich brennend. Aber jetzt erstmal zu Ihnen. Sie haben 2002 als Referentin bei der BaFin angefangen und eine tolle Karriere gemacht. Also heute sind Sie Mitglied des Direktoriums und ganz oben angekommen. Es interessiert natürlich ganz viele, die hier zuhören. Wie haben Sie das geschafft?
Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, wie ich das geschafft habe. Aber ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist, dass ich mich immer wieder darauf eingelassen habe, andere Aufgaben zu übernehmen, auch die vermeintlich unattraktiven Aufgaben zu übernehmen, wo andere keine Lust zu hatten oder Scheu hatten oder ja, die irgendwie so ein bisschen brach lagen. Und ich habe mich immer wieder angstfrei auf Neues eingelassen, ohne dass ich auch genau wusste, wohin mich der Weg führen würde. An der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mit ein bisschen Naivität andere Sachen übernommen. Ich bin als juristische Referentin gestartet und habe dann aber früh begonnen, auch Aufgaben in der Organisationsentwicklung und im Personalbereich zu übernehmen, habe in Projekten mitgearbeitet. Und das sind Themen, die mich auch bis heute begleiten und die sozusagen dann immer wieder den einen Schritt nach dem anderen gebracht haben und letztlich mich dahin gebracht haben, wo ich heute bin.
Das ist aber toll. Also von der Juristin über die Organisationsentwicklerin immer wieder Transformation, neue Aufgaben. Das klingt total spannend. Also Sie sind nicht diesen Spezialistinnenpfad gegangen, sondern mehr den Generalistinnenpfad. Das ist total ein super Tipp. Und heute, sagten Sie, beschäftigen Sie sich ja auch mit Transformation und darum geht es ja auch heute in diesem Podcast. Was treibt Sie denn persönlich an, sich für Verwaltungstransformation einzusetzen?
Ja, die BaFin, aber jede Organisation und damit auch der gesamte öffentliche Dienst muss ja reagieren auf Veränderungen, die sich im Umfeld ergeben, die sich in der Gesellschaft ergeben. Und um in diesem verändernden Umfeld leistungsfähig zu bleiben, handlungsfähig zu bleiben, als stark und gut wahrgenommen zu werden, das erfordert eben Weiterentwicklung, Transformation, Veränderung. Und ich glaube, dass eine wirklich starke und leistungsfähige öffentliche Verwaltung ganz wichtig ist für unsere Gesellschaft und für die Stabilität auch eines demokratischen Staatssystems. Ne? Wenn man sich auf den Staat verlassen können soll, muss der Staat auch liefern. Und deswegen glaube ich, dass es einfach wichtig ist, dass wir uns weiterentwickeln und darauf reagieren oder dabei mitmachen. Das ist also das eine. Deswegen finde ich das wichtig. Und was für mich aber auch ein Teil ist, dass ich einfach erlebe, dass das Spaß macht. Ne, dass wir, also wenn man mitmacht, wenn man gestaltet, wenn man Einfluss haben kann, ist das für mich der bessere Weg als reagieren auf Veränderungen oder nur hinterherzulaufen. Und deswegen glaube ich, Verwaltungstransformation, gestaltende Verwaltungstransformation ist der richtige Weg.
Absolut. Und ich freue mich auch so, dass das Thema so groß geworden ist. Als ich anfing mit dem Podcast vor 4 Jahren, da war das überhaupt noch nicht so. Und man hat sich gefragt, was macht ihr jetzt mit diesem Podcast? Willst du nicht über ordentliche Themen berichten, über Digitalisierung? Und voilà, jetzt haben wir sogar ein Ministerium für Staatsmodernisierung. Und da komme ich auch zu der Frage, als Sie als Kennerin auch von Transformation. Wir sprechen auch über Modernisierung. Ist es denn dasselbe? Sind es zwei unterschiedliche Dinge?
Ja, Sie haben das Ministerium schon angesprochen. Ich bin sehr, sehr froh, dass das Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung heißt und dass beide Funktionen gleichberechtigt, gleich wichtig nebeneinander stehen, weil ich für meinen Geschmack in der Vergangenheit der Fokus etwas stark auf der Technik und etwas wenig auf den Menschen war. Also mir ist das egal, ob wir das Transformation nennen, ob wir das Modernisierung nennen. Ich finde eben wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, was wir brauchen, um zukunftsfähig zu bleiben, um eben mit dem Wandel, der um uns rum passiert, egal ob wir wollen oder nicht. Und in der Vergangenheit war oft und auch, also um nochmal zum Ministerium zurückzukommen, in der ganzen Debatte vorher hieß es ja immer, das Digitalministerium muss her. Und ich war eine Gegnerin des Digitalministeriums, weil ich wirklich eine große Sorge hatte, dass damit eine Stelle entsteht, wo wir dann so unsere Probleme abladen und die sollten das dann für uns alle lösen. Und die sollten uns dann Technik überhelfen, mit denen wir das hinkriegen. Und daran glaube ich überhaupt nicht, sondern ich glaube, neben diese technische Variante, was letztlich nur ein Werkzeug ist, brauchen wir die Menschen, die dieses Werkzeug benutzen, die das weiterdenken und gucken, was wir brauchen, um mit diesem Werkzeug und den Möglichkeiten, die uns die Technik bietet, wirklich wirkungsvoll Verwaltung voranzubringen. Und deswegen bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass wir jetzt ein Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung haben.
Ich finde es auch großartig. Und ich habe damals noch mit Herrn Brinkhaus überlegt, ich so, was ist denn eigentlich der Unterschied? Und er sagte, ah, Modernisierung klingt irgendwie gut. Das klingt irgendwie besser mit Transformation. Das ist schon so. Da stellt man sich auch Verschiedenes vor. Deswegen danke, das Stichwort ist ja wirklich, was braucht man für eine erfolgreiche Veränderung? Und da glaube ich tatsächlich, dass Menschen unterschiedliche Aspekte von Transformation oder von Veränderung sehen. Mich würde interessieren, was aus Ihrer Perspektive eine erfolgreiche Veränderung eigentlich braucht.
Ich glaube, der erste Schritt ist, dass man schon irgendwie ein Ziel braucht, ein Zielbild braucht, also eine Vorstellung, eine vielleicht sogar die große Vision braucht, dass man sich aber vor allen Dingen dann im zweiten Schritt nicht davon ja lähmen lassen muss, jetzt genau jeden Schritt bis dahin schon durchgeplant zu haben, sondern gleichzeitig eben auch den Mut schon mal loszugehen. Auch wenn noch nicht jeder einzelne Schritt klar ist. Ja, vielleicht ist es eine große Sehnsucht, aber die wird sich nicht erfüllen, meiner Erfahrung nach, dass wir den exakten Weg dahin schon kennen, dass wir alles vorhersehen können. Es wird immer etwas dazwischen kommen. Wir müssen immer noch mal nachsteuern. Und das ist nicht schlimm, sondern wir fangen mal an, wir nehmen ein Ziel in den Blick und wenn wir dann merken, wir sollten vielleicht doch hier noch mal eine Kurve gehen oder es liegt doch noch mal ein Baum quer, über den wir übersteigen müssen, dann tun wir das. Ich glaube, das ist wichtig, so ein Ziel zu haben, anzufangen, auch wenn man noch nicht alles bis zu Ende durchgeplant hat. Also weil Sie es eben angesprochen hatten, wenn wir da jetzt auch noch mal zum Ministerium zurückgehen und zu der Modernisierungsagenda Bund, die jetzt ja in den letzten Tagen veröffentlicht wurde, fast die Stelle, über die ich mich am meisten gefreut habe, ist, dass da drin steht, dass das Work in Progress ist, dass wir nachsteuern werden müssen, dass wir ergänzen werden. Und das finde ich, also das haben wir in der Verwaltung, auch in der BaFin, in der Vergangenheit häufig zu wenig gemacht, sondern wir haben uns zu sehr auf den großen Wurf, das große fertige Bild fokussiert. Am Ende hat uns das fast erschlagen. Ich glaube, dass wir eben diesen Ansatz zu haben, schon mal loszugehen, anzufangen, anzuerkennen, dass kleine Schritte auch den Weg machen, dass jede Person einen Unterschied machen kann. Das ist, glaube ich, einfach eine ganz wichtige, also für mich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis.
Das ist eine sehr schöne und kraftvolle Botschaft, weil tatsächlich ist ja das Leben das, was passiert, während man sich einen Plan macht, und das Leben macht dann irgendwie was anderes draus. Und jeder, der weiß, im Privatleben ist es ja auch so. Und warum soll es denn bei Organisationen anders sein? Und diese Offenheit für den Prozess und dass man eben sich darauf einlässt, auch in Unsicherheiten zu führen, so wie Sie das auch tun, das ist eine wirklich wunderschöne Botschaft und hier gerade in dieser Mindshift-Community auch sehr, sehr anerkannt. Und mit Ihnen sagt das auch eine Vertreterin von einem wirklich hohen und respektvollen Haus. Deswegen bedeutet das doppelt so viel, dass Sie das hier sagen. Vielen Dank dafür. Ja, Verwaltung ist ja auch bekannt dafür, gerne Sicherheit zu haben. Wir gehen die Treppe gerne runter, wenn wir den Handlauf haben und dann auch noch den Fallschirm noch umgeschnallt, ja, damit ja nichts passiert. So, und jetzt sollen wir plötzlich die Mutigen sein, die diese Veränderung feiern. Sehen Sie da irgendwie auch einen Widerspruch zwischen Verwaltung und Veränderung? Oder wie ist Ihre Haltung dazu?
Also tatsächlich glaube ich schon, dass wir möglicherweise oder dass wir sehr wahrscheinlich in der Verwaltung schon vielleicht die Personen, die einen größeren Drang nach Sicherheit haben, überproportional vertreten haben. Gleichzeitig erlebe ich aber, dass wirklich mehr als man so denkt, Bock haben auf Veränderung. Wir diskutieren ganz viel, dass Veränderung dafür wichtig ist, damit die Bürgerinnen und Bürger bessere Leistungen kriegen, dass die Unternehmen schneller vorankommen, dass die Wirtschaft angekurbelt wird. Mein Erleben ist, dass die Mehrheit der Beschäftigten im öffentlichen Dienst auch selber diese Veränderung wollen, weil sie auch selber Schwierigkeiten sehen oder haben mit der Bürokratie. Ich glaube, dass wir da zu häufig schlecht geredet werden und uns zum Teil auch selber schlecht reden. Ein anderer Aspekt, der mir dabei aber auch wichtig ist, ist, dass wenn wir über die Bürokratie und Entbürokratisierung reden, glaube ich, dass es sich auch immer lohnt, nochmal anzuhalten und zu überlegen, wo kommt das denn her und was ist denn eigentlich der positive Effekt von Bürokratie. Also ich unterstütze, dass wir Komplexität abbauen müssen, dass wir effizienter werden müssen, dass wir sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle überbordende Verfahren haben. Aber vom Grundkonzept, wo kommt denn das Beamtentum her? Wo kommt die Bürokratie her? Das ist etwas, was unseren Rechtsstaat trägt, was dafür da ist, dass Menschen sich darauf verlassen können, gleich behandelt zu werden. Die Beamten in ihrer Freiheit und Privilegiertheit auch, ne? Da geht es darum, dass sie frei auch in Meinung und Geist bleiben können, auch unabhängig von sich politisch verändernden Umständen. Und das finde ich ganz wichtig. Also ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir jetzt diese Stabilität, die das gibt, nicht kaputtreden bei aller Veränderungsnotwendigkeit. Und mein Erleben ist wirklich, dass wir davon ganz viele haben. Ich habe ein ganz konkretes Beispiel bei uns aus dem Haus. Das ist unsere Poststelle. Eine Stelle, die, also wo man sicherlich ja nicht oder wo viele nicht die Innovation und Veränderung erwarten. Diese Gruppe hat sich total selbstmoderiert und eigeninitiativ aufgemacht und haben gesagt, wir wollen uns verändern. Wir wollen unsere Prozesse verändern, denn wir wollen auch Homeoffice machen können. Das war ein Teil ihres Antriebs. Und die haben so super ihre Prozesse neu aufgesetzt und damit auch in die digitale Welt übertragen, wie das also wirklich viele Einheiten nicht schaffen. Und das, also da war so viel Veränderungsbereitschaft und so viel Freude am Ende, das geschafft zu haben, dass das für mich immer wieder ein ganz, ganz eindrückliches Beispiel ist.
Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie dieses Beispiel nennen. Ich mache zum Beispiel ganz viele Coachings in Behörden und arbeite auch viel mit Geschäftsstellen zusammen, ob es jetzt in der Justiz ist oder auch in Landkreisen. Und ich kann das wirklich bestätigen. Wer sagte das mal? Eine Podcastin hier, eine Mitpodcastin von Ihnen, sagte, gerade Akademikerinnen und Akademiker, und da nehme ich mich jetzt gar nicht aus, wir müssen wieder verlernen. Also um Neues reinzulassen, müssen wir wieder verlernen. Und tatsächlich haben Menschen, die diese akademische Last gerade nicht mit sich rumtragen und deren Denken gar nicht so vorgeprägt ist, haben es da manchmal sogar leichter, weil sie sagen, ich möchte Homeoffice und ich tue jetzt alles dafür, dass es funktioniert. Wie haben Sie es denn geschafft, in der BaFin diesen Transformationsprozess zu gestalten? Sie haben ja seit November 2021 eine ehrgeizige Reformagenda und die Behörde befindet sich in einem großen Wandel. War denn der Fall Wirecard ein Auslöser dafür oder wie kam es dazu?
Also Wirecard war ein Schock für alle in der BaFin, aber auch darüber hinaus und hat sicherlich einen wesentlichen Anteil daran gehabt, dass dieses Modernisierungsprojekt in der BaFin gestartet ist und dann auch ja, sehr ambitioniert und also zeitlich ambitioniert auch vorangetrieben ist. Die BaFin hat in dem Zuge dann, also ne, es hat nicht nur uns bewegt, ne, es hat auch das Parlament bewegt. Wir haben zusätzliche Befugnisse gekriegt, um auf entsprechende Vorkommnisse anders reagieren zu können, also sowohl im Bereich der Bilanzkontrolle und bei der Geldwäscheaufsicht. Also da gab es einen großen Aufbruch. Aber für mich wirklich noch viel entscheidender ist, was dann so innerhalb der Organisation passiert ist und wirklich aus uns selbst heraus. Und dass es eben mit diesem Modernisierungsprojekt oder mit dem Ende dieses Modernisierungsprojekts nicht aufgehört hat, sondern wir dran geblieben sind, wir weitergemacht haben, wir uns weiter nach wie vor fragen, wie wollen wir unsere Zusammenarbeit gestalten? Wie wollen wir Kommunikation gestalten? Wie schaffen wir es, dass im Haus die Stellen Bescheid wissen, die Bescheid wissen sollten? Ja, so. Und das ist also das hat auch, ne, um nochmal Technik und Mensch aufzugreifen, es hat natürlich auch technische Entwicklungen gegeben, wo wir Verfahren besser aufgesetzt haben oder auch wirklich neue Tools eingeführt haben. Aber der wichtigste Teil ist wirklich, dass die Menschen es in ihre, Präsident hat gesagt, in ihre DNA haben übergehen lassen, über Modernisierung, über Veränderung nachzudenken und wir institutionalisiert immer wieder darüber nachdenken, wo wollen wir uns weiter verändern, wie wollen wir zusammenarbeiten, wie können wir es schaffen, dass wir bestmöglich unseren Job erledigen. Und also wir machen relativ regelmäßig alle 2 Jahre Beschäftigtenbefragungen. Das war jetzt also die dritte seitdem. Und bei uns sagen deutlich über 70% sagen, ich habe Lust darauf, Veränderung aktiv mitzugestalten. Und ich finde, das sagt einiges darüber.
Ich finde gerade Behörden, die diese Krise mal durchgemacht haben, also Krise als Chance, das war ja bei der BA der Fall oder beim BAMF. Katrin Hirseland war ja auch schon hier im Podcast. Ich finde, da merkt man schon, wenn eine Behörde durch so eine Krise durchgegangen ist, die gehen immer gestärkt raus. Ich hoffe nur, wir haben ja sehr viele Behörden, dass jetzt nicht jede Behörde so eine Krise mitmachen muss oder das RKI, dass nicht jede Behörde so eine Krise mitmachen muss. Man kann ja auch mal voneinander lernen, sage ich mal. Und da freue ich mich auch, da gibt es ja auch Austauschformate inzwischen, wo man sich ja auch gegenseitig stärkt, weil Krise ein starker Beschleuniger.
Ja, das teile ich total. Ich glaube aber, wir dürfen dann auch nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass nur mit Krise Veränderung möglich ist. Ne? Also das haben Sie auch nicht gesagt. Also das ist für mich auch eine etwas negative Sicht auf den Menschen. Ne? So nach dem Motto, wir brauchen immer erst den harten Aufschlag, bevor wir was tun können. Das ist auch nicht, was ich erlebe. Aber Sie haben völlig recht, das ist ein Beschleuniger. Ich muss aber dazu auch sagen, dass das Tempo, was wir unmittelbar nach dieser Krise gegangen sind. War auch ein Sprint und das ist kein Marathon, ne? Das ist ein Tempo, das kann man nicht auf lange Sicht durchhalten, sondern das hat sich jetzt mehr so kontinuierlich, also so ein kontinuierliches Tempo gekriegt. Es soll weiter wirklich mit Tempo vorangehen. Wir setzen uns immer wieder Stichpunkte, wo wir da auch drauf schauen, damit das Tempo nicht verloren geht. Aber man kann halt auch nicht für immer so ein Tempo gehen, ne?
Ja, das verstehe ich. Und wie gesagt, ich wollte eher darauf hinaus, dass es diese Austauschformate auch braucht. Also gerade auf Top-A-Ebene, dass man voneinander lernt und nicht nur ins Haus rein, sondern auch, und das passiert auch. Das wollte ich begleitend einfach sagen, dass wir diese Krisen eben nicht brauchen. Wir kriegen das auch so hin. Die verantworten ja den Bereich innere Verwaltung. Und Sie sprachen auch davon, von Feedbacks der Mitarbeitenden und dass sie das auch jetzt stärker mitverfolgen. Welche Rolle kommt denn gerade der inneren Verwaltung bei so Veränderungsprozessen zu?
Also der inneren Verwaltung an sich kommt ja die Rolle dazu, dafür zu sorgen, die Aufsicht, also bei uns, also dass eine Behörde ihre Fachaufgabe erledigen kann, machen kann, ne? Wir sind Wegbereiter dafür, für die eigentliche Fachaufgabe. Und dazu gehört eben in diesen Veränderungsprozessen, dass wir ganz viel von dem bereitstellen, was die Kolleginnen und Kollegen brauchen, um die Veränderung für sich wirksam werden zu lassen. Wenn wir darüber reden, dass Kompetenzaufbau notwendig ist, tatsächlich auch diesen Vernetzungsaspekt, der ja nicht nur auf Leitungsebene wichtig ist, aus meiner Sicht ist der auch auf Arbeitsebene total nötig, innerhalb der Organisation, aber auch über die Grenzen hinaus. Solche Formate zu ermöglichen und zu unterstützen, die Führungskräfte zu unterstützen, ihre Rolle im Bereich Leadership wahrzunehmen. Also wir haben zum Beispiel ein sehr breites Programm für unsere Führungskräfte aufgesetzt, weil diese veränderte Form der Arbeit und der Zusammenarbeit auch neue Anforderungen an Führungskräfte stellt. Das sind ja alles Aspekte, die jetzt aus dem Bereich der inneren Verwaltung getrieben werden. Und dann habe ich über den Teil, dass wir ja auch die IT bei uns haben, noch gar nicht geredet, nämlich ja auch der technische Aspekt spielt ja auch eine Rolle und eben auch der wird von uns gefördert. Und ohne Kohle geht auch alles nicht, ne? Wir müssen halt auch gucken, wie wir da strategisch das Geld richtig einsetzen. So, deswegen sind wir bei allem dabei und wir haben eben insbesondere, das muss ich sagen, insbesondere über die Frage Personal einen ganz entscheidenden Teil, um die Kolleginnen und Kollegen zu befähigen, ihnen die Möglichkeit zu geben, die Rahmenbedingungen zu geben, um diese Veränderung wirksam werden zu lassen.
Ich freue mich sehr, dass Sie das Personal ansprechen. Also nicht nur, weil Sie dafür zuständig sind, sondern ich glaube auch aus Überzeugung. Sie haben ja auch gesagt, Sie haben immer wieder solche Bereiche auch für Ihre Tätigkeit ausgesucht, weil so wie wir das beobachten, ist tatsächlich der Personalbereich der Schlüsselbereich für Veränderung, weil es, wenn man sagt, und das denke ich, es kommt auf den Menschen an. Das sagen Sie ja auch. Es ist nicht nur Technik, es ist vor allen Dingen auch der Mensch. Und hier hören ja viele Menschen zu und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere oder die ein oder andere sagt, Mensch, ich möchte so gern für die BaFin arbeiten. Wie finden Sie denn passende Bewerber auf dem Markt oder was muss man mitbringen, damit man bei Ihnen eine Chance hat?
Also, Sie haben völlig recht oder genau richtig rausgehört, dass ich fest davon überzeugt bin, dass für uns das Personal ist unsere allerwichtigste Ressource, um unseren Aufsichtsauftrag zu erledigen. Und da gibt es so den Dreisprung: finden, entwickeln, binden. Ja, also wir müssen sie finden. Wir müssen aber auch, und deswegen, bevor ich jetzt was auf Ihre Frage sage, wie wir sie denn finden, ich finde es eben auch ganz wichtig, immer wieder auf die zu gucken, die wir schon haben und zu gucken, was die brauchen, um sich weiterentwickeln und besser zu werden oder neue Aufgaben übernehmen zu können. Das ist ja auch so, dass es bestimmte Sachen, die vor 20 Jahren noch wichtig waren, heute nicht mehr so wichtig sind und aber die Personen trotzdem weiter ihren Beitrag leisten wollen. Das ist mir einfach wichtig. Gleichwohl haben auch wir, wie andere Organisationen im öffentlichen Dienst, aber auch anderenorts, eben auch natürlich die Herausforderung zu rekrutieren, wirklich zu finden. Das gelingt uns zum Glück nach wie vor gut. Wir haben uns auch da neu aufgestellt, wirklich sehr konsequent die super spannenden Aufgaben, die wir haben und das attraktive, zeitgemäße Arbeitsumfeld, das wir bieten, wirklich konsequent in den Mittelpunkt gestellt und schauen heute auch breiter, als das noch vor fast 25 Jahren war, als ich hier angefangen habe. Da wurden eigentlich Juristen und Kaufleute gesucht. Wir gucken jetzt wirklich breiter, suchen sehr spezifisch auf die jeweiligen Positionen und merken, dass wir damit einfach Personengruppenabschlüsse ansprechen und erreichen und gewinnen und dann toll hier im Haus haben, an die man früher gar nicht so gedacht hat, ne? Also Politologen ist noch relativ naheliegend, aber wir haben auch Psychologinnen, Soziologinnen oder auch ein Ein Historiker weiß ich zum Beispiel auch, in einem Bereich, wo wir überhaupt nicht mit solchen, also mit diesen Fähigkeiten rechnen würden. Und ich glaube, dass das uns wirklich gut weitergebracht hat und uns auch für diejenigen, die dann hier sind, attraktiv macht, ja.
Sie haben auch ein vielfältiges Recruiting in dem Sinne. Also Sie haben auch viele Menschen mit Migrationshintergrund, habe ich erfahren. Und Sie rekrutieren auch relativ einfach IT-Talente. Wie gelingt Ihnen das?
Tatsächlich bei den IT-Talenten, das war für uns wie für alle wirklich schwierig. Wir haben auch insbesondere hier in Bonn, auch im öffentlichen Sektor, wirklich, wirklich attraktive Konkurrenz. Das BSI sitzt hier, die BFDI sitzt hier, also beides Einheiten, also auch noch ganz viele andere Behörden sitzen hier, aber besonders die sind bei der IT immer sehr, sehr starke Konkurrenz für uns. Und wir haben auch da festgestellt, dass wir haben einen relativ großen eigenen Betrieb, anders als viele andere Häuser. Und auch da gelingt es uns wirklich darüber, über die Aufgabe, darüber wirklich vom Anfang bis zu Ende bestimmte Prozesse begleiten zu können und nicht nur ja, die Stoßstange an den Kadett zu schrauben, sondern das ganze Auto begleiten zu dürfen. Das ist wirklich das, was für viele den Unterschied macht, wirklich aktiv selber mitgestalten zu können. Und wenn Sie so die Frage der Vielfalt ansprechen, das ist wirklich das, was ich eben eingangs so meinte mit, wir versuchen ein wirklich attraktives Umfeld zu bieten, ne? Also ich bin selbst Mutter von noch drei ziemlich kleinen Kindern, einfach zu gucken, wie kann sich Lebenswirklichkeit von Menschen mit der Arbeit gut vereinen lassen. Und das gilt auch in all den anderen Vielfaltsdimensionen, die Sie zum Teil eben auch angesprochen hatten. Wie können wir Leuten ein Umfeld bieten, wo sie sich wohlfühlen und gerne arbeiten? Und dann bleiben die auch.
Das ist schön. Also ich kann inzwischen nach 100 Podcasts schon unterscheiden, glaube ich, wer irgendwie so spricht, weil es irgendwo geschrieben steht und wer es wirklich ernst meint. Und was Sie sagen und wie Sie das sagen, berührt mich wirklich sehr, weil man merkt, dass es Ihnen ein Herzensanliegen ist, weil Sie auch selber wissen, worauf es dabei ankommt, wenn man Menschen diese Möglichkeit geben will, sich wohlzufühlen und dann eben auch die Fluktuation gering zu halten. Die hat man ja natürlich auch im öffentlichen Dienst. Und wie Sie selbst sagen, Sie haben starke Mitbewerber am Markt, die auch Talente abfischen. Ja, alle, die hier zuhören, ihr habt es gehört. Bei der BaFin kann man richtig toll arbeiten. Und was mich wirklich gecatcht hat, war, dass Sie einmal den Blick für Mütter haben. Ich habe auch Mutter. Und dass Sie sagen, man schraubt nicht nur das Lenkrad dran und die Autoreifen, sondern man ist beim ganzen Produktionsprozess zumindest ideell auch beteiligt und versteht den ganzen Prozess, weil das führt tatsächlich zu einer starken Entfremdung. Gerade im öffentlichen Dienst ist die Gefahr sehr groß, dass die Entfremdung eintritt, wenn man nicht weiß, wofür man das eigentlich tut. Also deswegen. Danke, dass Sie darauf hingewiesen haben. Das ist tatsächlich ein extrem wichtiger Aspekt, der immer wieder aufkommt.
Und auch da möchte ich vielleicht noch eine Sache ergänzen. Also, weil Sie jetzt gesagt haben, man hat natürlich Fluktuation. Tatsächlich finde ich das auch gut. Also wir dürfen natürlich keine Fluktuation haben in dem Maße, dass wir nicht hinterherkommen, das Wissen zu halten. Aber ich glaube auch, also wir haben jetzt ja, wir sprechen darüber, wie wichtig Veränderung ist. Und dazu gehört für mich auch, dass wir das auch wertschätzen, wenn Menschen sagen, so für mich liegt der nächste Schritt jetzt außerhalb der BaFin. Vielleicht komme ich zurück. Also ich habe diese Woche die neuen Auszubildenden und unsere dualen Studenten begrüßt und gleichzeitig haben wir die Absolventin von diesem Jahr gefeiert und unter den Auszubildenden war ein Kollege diesen Monat noch Kollege dann nicht mehr, weil der sich entschieden hat, weiterzuziehen ins Studium. Ich finde das super. Also der hat sich fast entschuldigt, dass er gesagt hat, ja, ich werde euch jetzt untreu. Aber wo ich so sage, nee, es ist super, geh weiter, das ist dein nächster Schritt. Der studiert auf LLM und habe auch gesagt, ja, wer weiß, wenn du fertig bist, vielleicht magst du wiederkommen. Ne? Also einfach zu schauen, dass auch der Wechsel und ich glaube, ich würde und als öffentlicher Dienst auch gut tun, wenn wir auch untereinander durchaus nochmal durchlässiger würden und tauschen und auch mit nicht öffentlichen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Ja, natürlich wollen wir eine Stabilität und wir wollen die Leute halten und wir wollen unsere gut ausgebildeten Leute halten, weil wir die brauchen. Aber auch da gilt, Veränderung ist gut.
Schön, dass Sie nicht in diese Angstfalle tappen, dass Sie so Ihr Personal da so festhalten. Nein, du darfst jetzt nicht weggehen, sondern es wirklich freilassen. Das ist ein absolutes, ein tolles Rezept, damit Menschen gerne kommen und sich angezogen fühlen, auch von einem Arbeitgeber. Ich glaube, man kann bei Ihnen auch sogar zeitweise ins Ausland gehen oder irgendwie in Ministerien wechseln. Das ist ja total spannend. Eigentlich bin ich jetzt hier nicht für den Werbeblock BaFin, aber ich finde es
Nein,
total
nein.
spannend, als ich
Aber
das gehört habe.
wir nehmen den gerne mit, den Werbeblock. Aber nee, es ist tatsächlich so. Wir haben eine ganze Reihe europäische Partnerbehörden oder tatsächlich auch relativ stark die Kommission, die Europäische Kommission. Kolleginnen und Kollegen, die das wollen, kriegen in der Regel die Gelegenheit, vielleicht nicht sofort im nächsten Monat, aber wer dafür sich interessiert und bereit ist, kann, also wir unterstützen das sehr, weil das einfach gut ist, für die Aufgabenerledigung der BaFin und für die deutschen Interessen.
Also Finanzaufsicht, mal ganz spannend und anders. So da hat man sich es gar nicht vorgestellt. Also für mich war das jetzt auch ein ganz toller Einblick, weil ich mir das jetzt auch nicht so vorstellen konnte. Und ich liebe diesen Podcast, weil ich jetzt mich einfach nebenbei so weiterbilden kann. Ja, wir sind auch schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Ja, vielleicht so nochmal zwei Fragen. Einmal so, was so Ihre größte, ja, Lernerfahrung war in den letzten Jahren, vielleicht auch was überrascht hat. Sie sprachen ja auch dafür, von man kann nicht alles planen. Gab es irgend so einen Überraschungsmoment, wo das Leben besser war oder die Berufstätigkeit sich besser entwickelte, als man dachte?
Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, für mich ist Veränderung normal. Ich habe da Spaß dran. Und für mich war wirklich ein Zeichen, also oder was mich überrascht hat, mehr als man denkt, machen mit. Mehr als man denkt, haben da Lust drauf. Und das gilt innerhalb der Organisation als auch, Sie hatten es vorhin schon angesprochen, wenn man anfängt, so die Fühler auszustrecken und zu gucken, wo sonst noch so Netzwerke sein könnten. Ich habe tolle, übergreifende Netzwerke gefunden, sowohl welche, die institutionalisiert sind, als auch ganz informelle. Manchmal sind die informellen die allerwertvollsten, um so in den Austausch zu kommen und dann wirklich zu sehen, wie viele da Lust zu haben und dann als mein Learning mutig zu sein, einfach mal darauf zu vertrauen, dass es gelingen kann, kleine Schritte zählen und jede kann den Unterschied machen.
Absolut, genau so ist es. Und ich spüre das ganz stark und Sie auch, dass die Verwaltung wirklich total in Bewegung ist. Also das merkt man überall. Vielleicht liest man es jetzt nicht unbedingt in der Zeitung. Gerade läuft es nicht so gut für uns, was die öffentliche Wahrnehmung angeht. Und wir müssen uns anstrengen und so weiter. Aber jeder, der den Maschinenraum kennt und auch die Brücke, der weiß ganz genau, da ist, also ich finde es historisch, was gerade passiert. Ich finde es wunderbar, dass wir in dieser Zeit wirklich hier mitgestalten können. Und deswegen wäre meine Abschlussfrage, gibt es irgendwas, wo Sie sich vorstellen, so da sind wir in den nächsten 5 Jahren oder Sie haben schon gesagt, ja, mehr Austausch zwischen den Behörden, zwischen den Ministerien. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, oh, da würde ich mich richtig freuen, wenn das kommen würde? Oder dass man tatsächlich sich mehr Expertise auch aus der Wirtschaft holt, dass es da einen größeren Austausch gibt im Personal. Irgendwas, wo Sie sagen, das wäre etwas, das ist mir besonders wichtig. Sie haben ja schon viele Dinge genannt, die Sie auch schon angepackt haben. Gibt es da noch irgendwas, was wir mitnehmen dürfen von Ihnen?
Also tatsächlich mein großes Schlagwort und wo ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir da miteinander hingehen und dass wir kann dann sowohl wir hier in der BaFin als auch wir als gesamter öffentlicher Dienst des Bundes oder gar über alle föderalen Ebenen hinweg, ne, das ist ja das, was eigentlich so als Verwaltung, Beamte wahrgenommen wird. Also was ich da wirklich als großes Motto sehe, ist Transformation gelingt gemeinsam. Wir brauchen den Schritt hin immer stärker zu Kooperation und weg von Konkurrenz. Das ist wirklich das, was ich mir wünsche. Und da nehme ich gerade viel wahr, dass es sich in die Richtung bewegt. Und wenn Sie sagen, wo wünsche ich mir, dass wir in 5 Jahren stehen, dass wir viel mehr übergreifend gemeinsam arbeiten und nicht so stark um die engen Ressourcen konkurrieren, sondern vor allen Dingen viel, viel mehr kooperieren.
Danke, dass Sie das sagen. Also das verbindet uns jetzt einfach, das muss ich sagen. Das finde ich schön. Ich komme jetzt gerade aus Wien, da hatten wir auch ein Festival mit den österreichischen Kollegen und da war, hieß sogar, es war das Bundeskanzleramt in Wien, also in Österreich war vertreten und CAF, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist eine Methode, die von der Europäischen Union kommt. Die haben tatsächlich ein Bootcamp gemacht zum Thema Kooperation statt Konkurrenz. Und das sind wirklich sehr, sehr schöne, die Sie an uns gerichtet haben. Und ich denke auch, ich bin da ganz bei Ihnen. Ich denke absolut, das ist der richtige Kurs. Ich bedanke mich herzlich, dass Sie diesen Podcast mit uns gemacht haben, dass Sie diese Gedanken mit uns geteilt haben, weil ich glaube, es kommt auch sehr stark auf Menschen wie Sie an, dass Sie das aussprechen, laut aussprechen, auch über die sozialen Medien, damit andere auch andocken können und diesen Kurs, den Sie in sich auch spüren, auch verstärken können. Also deswegen vielen Dank für Ihre Zeit und ja, schön, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.
Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start, viel Spaß bei der Umsetzung.